BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Heute eine besonders große Ehre für mich. Habe die Ehre mit Hermine Kaiser.
Und ich habe die Ehre mit Ulrike Zöller. Eine vertraute Stimme für uns alle. Und wenn man sie jetzt hört, werden sie sich denken, wo war es jetzt die ganze Zeit? Seit 3 Jahren bist du schon im Ruhestand. Man kann sich es gar nicht vorstellen. Eine Stimme, die wir hier immer gehört haben. Wir haben auch oft Übergaben gemacht, wenn du mit dem Heimatspiegel fertig warst und ich für Habe die Ehre reingekommen bin. Und wenn du schon weg warst, dann war immer eine schöne Zeichnung da, oft von einem Kamel, wo du mir eine schöne Sendung gewünscht hast oder noch was über den Gast geschrieben hat, dass das besonders schön wird. Und jetzt haben wir gesagt, ich habe dich vorhin heimlich als Rundfunklegende bezeichnet. Jetzt haben wir gesagt, 75 Jahre Geburtstag Bayerischer Rundfunk. Du hast dieses Haus sehr geprägt von klein auf, dein Herr Papa hat das Haus geprägt, Josef Ottmar Zöller. Du hast über dich selber gesagt, mein Stammplatz ist der zwischen zwei Stühlen. Auch darüber ratschen wir. Über die guten Zeiten hier beim Bayerischen Rundfunk, über die spannenden, über die Anfänge, wo wir beide noch mit Tonbandgeräten unterwegs waren. Was dein Vater für den Bayerischen Rundfunk gemacht hat, 2 Stunden werden knapp für unseren Ratsch. Aber schöne Musik haben wir auch, weil Musik ist ja auch eins deiner Lebensthemen.
Ja.
Wir spulen jetzt Musik und dann einigen wir uns, wer moderiert. Nein, wir beide machen
wir
das miteinander.
Wir haben das noch nie immer gut gemacht.
Aber Doppelmoderation haben wir noch nie geschafft.
Nein, das ist nicht.
Also dann heute habe die Ehre mit Ulrike Zöller und mit mir, Hermine Kaiser. Und ich freue mich sehr. Ich hoffe, Sie haben auch viel Freude an unserem schönen Ratsch.
In Gersthofen, Gersthofer, da stand mein Urgroßelternhaus, da wo jetzt das Rathaus steht, mitten in Gersthofer. So, da kommen die Zöllers her. Jetzt bist du wieder dran, Hermine.
Ach, da brauchen wir uns gar nicht absprechen. Wir machen einfach einen Doppelrat. Weil es für dich jetzt auch schön ist, nach 3 Jahren hier wieder reinzukommen. Du hast ja hier von diesem Studio aus so viel moderiert, dass die Regler dich schon richtig in den Fingern bitzeln, gell?
Es ist komisch zu reden und nicht vorher einen Regler aufgemacht zu haben.
Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben ja auch noch die anderen Zeiten erlebt, wo eine Technikerin uns auf die Finger geklopft hat, wenn man überhaupt in die Nähe dieses berühmten Pultes gekommen ist, weil da auch die Tonbänder, die Schallplatten und alles aufgelegt worden ist. Also das waren schon spannende Rundfunkzeiten, die wir gehabt haben. Also Bayerisch-Schwäbin durch und durch aus Gersthofen bist eigentlich.
Ja, der Vater, ja.
Und der Vater, damit wir, weil wir über den Vater auch sprechen, sollten wir doch jetzt erst endlich mal seine berühmte Stimme mit dem rollenden R hören. Josef Ottmar Zöller war einfach die Stimme des Bayerischen Rundfunks. Und wir fangen jetzt mit einer ganz anderen Musik an, weil er, genau wie du, Musik sehr gern gemocht hat. Kirchenmusik, Volksmusik, klassische Musik und auch Louis Armstrong. Und wenn wir jetzt gleich die Stimme von Josef Ottmar Zöller hören, kommt vorher noch What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Um ein gutes Programm zu machen, muss man den Hörer, muss man die Klientel lieben, man muss den Hörer mögen und sich immer am Mikrofon vorstellen, in welcher Situation je ein Hörer einen jetzt hört. Und immer wieder versuchen, auf diese Menschen einzugehen. Der Journalist ist nicht der Zeigefinger der Nation.
What a wonderful world.
Da haben wir jetzt beide genickt, Ulrike. Da hat er recht.
Mhm. Mit beidem, ja.
Und das haben wir auch beide von ihm gelernt. Weil wir, du bist ja nicht nur als Tochter hier, sondern auch als Journalistin. Man hat viel von deinem gestrengen Herr Papa gelernt. Und du bist ja schon als kleines Mädchen hier durch die Drehtür gekommen, die es jetzt gar nicht mehr gibt.
Ja, leider. Jetzt gehen die Türen von selber auf.
Und das war für dich auch als Mädel aus Bayerisch-Schwaben spannend, nach München in den berühmten Bayerischen Rundfunk zu kommen und durch diese Drehtür zu gehen.
Das war immer ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das ist so komisch. Also manchmal hat man das ja so als Kind, dass man denkt, das wird dich irgendwie begleiten. Und das ist tatsächlich, also wie ich da reingegangen bin als Kind, habe ich mir immer gedacht, da möchte ich ein Leben lang sein. Und das ist dann so gekommen.
Das ist ja wirklich interessant, dass du dann, normalerweise möchte man nicht machen, was die Eltern wollen, aber es war, was die Eltern selber machen. Aber das war für mich nicht das, was dein Vater gemacht hat, sondern dass du in den BR rein bist und gesagt hast, da gehöre ich eigentlich hin. So wie du jetzt vorhin ins Studio reinkommen bist und gesagt hast, das riecht wie immer. Das ist schon dein Zuhause gewesen von Anfang an.
Was? Absolut, ja, absolut. Also das hat für mich von Anfang an etwas Faszinierendes gehabt. Und ich habe auch immer gemerkt, dass mein Vater mit Leib und Seele gearbeitet hat. Dass er wirklich alles dran gesetzt hat und alles dafür gegeben hat. Natürlich auch viel Freizeit, natürlich auch viel Familienzeit. Aber er hat alles gegeben, der hat gebrannt dafür. Und ja, das habe ich übernommen.
Das ist eine schöne Familientradition, die ihr da begründet habt. Was hast du dann als Kind hier machen dürfen? Einfach mitlaufen mit dem Papa?
Ich war auf der anderen Seite der Scheibe gesessen, wenn er Live-Sendungen gehabt hat. Und da gab es dann eine Cutterin oder Kötterin, je nachdem, wie man es ausgesprochen hat. Das waren immer sehr gestrenge Damen und denen habe ich so praktisch auf die Finger schauen dürfen. Also wie dann die Bänder gelaufen sind und die Zuspielbänder und so. Dann haben die natürlich geraucht und man hat also ein sehr frohes Leben hier geführt damals. Es ist inzwischen nimmer so. Es sind auch einige Flaschen rumgegangen. Das hat damals dazugehört. Wird man jetzt, glaube ich, nicht mehr machen.
Aber du hast bei den Cutterinnen was ganz anderes verstanden.
Ja, für mich war das Cutterin und Katharina oder Kattel, das war für mich irgendwie eins. Ich habe also da immer die Katharina drin gesehen, hinter den Cutterinnen. Dabei kommt es natürlich von Cut to Cut schneiden, weil die ja wirklich noch mit der Hand, ich mache jetzt gerade die Bewegung der Schere, ja, die haben tatsächlich wirklich noch mit Scheren geschnitten. Und da muss man ganz schön genau sein und das hinfitzeln, sonst hätte man ja den Schnitt gehört.
Das konnte nur ein Cuttle. Also
das konnte nur die Cuttle.
Alle Tontechnikerinnen hießen Cuttle. War damals ein reiner Frauenberuf. Kann ich mich noch erinnern, als ich vor 40 Jahren reingekommen bin, dass es fast nur Frauen waren.
Ja, das waren fast nur Frauen, viele unverheiratete Frauen. Das war ja fast noch die Nachkriegsgeneration. Mhm. Wo die Männer so rar waren. Ja. Und die waren oft sehr streng. Und die Toningenieure, das waren nur Männer. Mhm. Also man hat ganz genau gewusst, wenn jemand technisch beim BR arbeitet, wenn er ein Mann ist, dann ist er was Größeres und dann ist er Toningenieur. Wenn er eine Frau ist, dann ist er quasi nur Cutterin.
Ja. Ja.
Jetzt sagt man Tontechnikerin.
Katrin, das hat sich Gott sei Dank schon lange geändert. Aber das waren so die Eindrücke, wo du da als kleines Mädel an der Hand von deinem berühmten Papa reingekommen bist. War dir das als Kind bewusst, dass die anderen Leute, es gab ja damals nur das Radio, bis dein Vater auch noch andere Programme erfunden hat, dass dann andere Leute oder Nachbarn, Freunde, Schulkinder deinen Papa dauernd im Radio hören? War das was Besonderes?
Es war manchmal so, dass Lehrer mich darauf angesprochen haben. Das war mir sehr unangenehm. Und es war manchmal so, ja, wenn man irgendwo hingekommen ist, wir waren ja oft im Allgäu und in Bayerisch-Schwaben, und da war ich immer nur das Töchterle vom Zöller. Da ist mir das dann schon aufgefallen, dass die Leute ihn kennen. Und es war mir nicht immer nur angenehm. Das muss ich einfach dazu sagen. Weil damals, ja, bekannten Vater zu haben, es war ja leider nicht anders, das muss man schon auch packen, als Familie und als Kind. Also ich weiß, denke, meinen Geschwistern ist es ähnlich gegangen.
Dein Vater hat aber sein Bayerisch-Schwaben sehr geliebt und lustigerweise kommen wir beide aus Bayerisch-Schwaben. Und als ich jetzt im Archiv gewühlt habe gestern Abend, habe ich etwas von ihm gefunden, wo er mir diese Heimat ganz nahe gebracht hat. So viel habe ich, wie er in 2 Minuten das erklären konnte, noch nie bei Bayerisch-Schwaben gehört. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Da bin ich erst noch in einen Landler reingekommen, den spielen wir gleich auch nochmal. Aber jetzt kommt nochmal Josef Ottmar Zöller über Bayerisch-Schwaben. Da hätte man jetzt eine Katerin braucht, gell? Das machen die Kattels jetzt alle selber. Ja. Der Landler, der mag man nicht ausgehen. Ich glaube, die Musik
das müsste
gehört
der Schwabentanz dazu. Sein von Mozart.
Svevia Bavarica
jetzt
ist omnis divisa in partes tris. So würde Julius Caesar die Geschichte von Bayerisch-Schwaben beginnen. Grob umrissen ist auch dieses Land zwischen dem Ries, dem Bodensee und den Alpen dreiteilig. In Wirklichkeit ist es vielfältig. Der Meteoritenkessel um Nördlingen, die Perlenkette der Donaustädte, Augsburg und sein Umland sein Weites, die Welligkeit der Voralpen, zu denen auch ein Teil des Pfaffenwinkels gehört, das Allgäu Urgestein in Land und Leuten, das sich wiederum mindestens sechsfach aufteilt, bei Immenstadt in den Westen über Oberstaufen hinunter ins Bodenseeland, bei Kempten schon hinüber von der Iller zum Lech nach Füssen, Pfronten, Neuschwanstein oder geradewegs nach Süden ins Hochgebirge, am Wächter Schwabens, dem Gründen vorbei, in die sich wieder verzweigenden Täler hinein, nach Gunzesried hinauf, auf der anderen Seite der Ostrach entlang, bis nach Hinderstein, über Hindelang, die Passstraße zum Oberjoch und schließlich entweder zurück ins Schwäbische oder ins Tirol hinein. Das seien alles Abzweigungen, behaupten die Oberstdorfer. Der gerade Weg führe direkt nach Süden, übers oberste Dorf am Nebelhorn in die Birksau, Skiflugschanze Fellhorn, Einödsbach. Hier, direkt unter der Trettach und der Mädeligabel, endet Schwaben, Bayern, das Allgäu und die Welt. Die Spätzle, die mit Käse vor allem, sind allgäu-schwäbisches Symbol, nicht der zentralistische Knödel. Vielfalt der Landschaft, vielfältige Musiklandschaft.
Josef Ottmar Zeller, unverkennbar die Stimme. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben jetzt einen Flug über Bayerisch-Schwaben gemacht.
Ja.
Und er hat das gemacht, was wir in unserem Beruf im Hörfunk immer machen sollten, Bilder im Kopf entstehen lassen.
Es ist mir auch so gegangen. Ich bin jetzt wirklich die ganze Strecke abgefahren mit den entsprechenden Erinnerungen natürlich. Und ja, ich finde, das hat er gekonnt. Muss man ihm lassen.
Hat er auch den jungen Kollegen immer weitergegeben. Ich habe vorhin schon gesagt, er war ein gestrenger Chef. Er war über 40 Jahre auch mein Chef. Und als wir vor 3 oder 4 Jahren mit der Conny Glocker zusammen ein bisschen gewandert sind, wir drei, habe ich dir erzählt, wie dein Vater am Anfang, als ich eine kleine Geschichte übers Barfußgehen machen sollte, das war, glaube ich, 1986 oder so, da hatte ich gerade angefangen, damals im Musikjournal, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben für diese 3 Minuten, weil dein Papa hat gesagt, also jetzt sagen, der Josef Ottmar Zöller, mein gestrenger Chef, ich habe richtig Angst vor ihm gehabt, ich war ein junges Mädel, hat gesagt, er möchte da ein Medaillon übers Barfuß gehen. Und dann haben wir das gesendet und danach gab es immer die Sitzung und dann hat dein Vater, es steht mir jetzt auch nicht zu, seine Rollen des R nachzumachen, hat er gesagt, ja, Frau Kaiser, das war ein Medaillon, aber dass Sie selber gesprochen haben und nicht ein Klaus Hafenstein, das war wie eine Rose ohne Duft.
Dabei hast du so einen guten Duft entwickelt in der Zwischenzeit. Ich kenne dich nur mit Duft.
Habe ich aber erst lernen müssen, da hat dein Vater schon recht gehabt.
Die also, Rose ohne Duft.
Das habe ich mir über 40 Jahre gemerkt.
Das hat er, glaube ich, auch ganz gut gekonnt, so Bilder entwerfen. Mhm. Ja, dass er, das war ihm immer wichtig, etwas plastisch zu machen. Und plastisch darzustellen. Und das ist die Kunst beim Rundfunk, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, man ist jetzt in Bayerisch-Schwaben, man ist jetzt in Oberstdorf. Gell? Und da glaubt man nicht, er war ja eigentlich zum Viertel Unterfranke, das hat er immer unterschlagen.
So.
Ja, seine Großeltern waren Wirtschaftsflüchtlinge aus Unterfranken, von Röllfeld. Und wenn man heute Röllfeld googelt und Musik, dann kommt ein Zöller nach dem anderen. Also er war eigentlich ein bayerischer Dreiklang oder er hätte vielleicht eher gesagt bayerische Dreifaltigkeit. Da hat er die meiste Zeit seines Lebens in Oberbayern dann gelebt, in Herrsching und in München, Obermenzing. Aber er war Schwabe mit Familie, mit Vorfahren aus Unterfranken.
Dabei wird er so gerne als schwäbische Barockgestalt bezeichnet. Josef Ottmar Zöller. Das R muss man einfach machen. Das war Radio einfach. Wenn man Josef Ottmar Zöller mit dem rollenden R gehört hat, das haben nur zwei gekonnt. Caroline Reiber und Josef Ottmar Zöller. Wenn schon so schönes R drin ist. Aber das Ottmar war ihm immer wichtig.
Ja. Weil Josef war sein Vater, Josef Zöller, und ich kann es gar nicht so gut rollen wie du. Ich müsste es eigentlich besser können, gell? Aber ich kann es nicht. Und er hat dann irgendwann eben, um da einen Unterschied zu machen, hat er den Ottmar dazwischen gelegt. Und die Familie kommt auch aus Ottmarshausen, deswegen in Schwaben, also ein Teil der Familie. Und deswegen war es ihm auch wichtig, die Identität, ja, die schwäbische Identität war ihm immer wichtig. Und da gehört Ottmar dazu.
Wir haben ja gerade gesagt, er ist oft als schwäbische Barockgestalt bezeichnet worden, obwohl du gerade von seinen fränkischen, unterfränkischen Wurzeln gesprochen hast. Und da habe ich auch im Archiv was gefunden von Josef Ottmar Zöller. Wenn ich das R so gut rollen kann, dann ich mache ihn nicht nach deinem Papa. Aber das war so prägnant. Man hat es auch mal gewusst. Er Pfeife hat er, glaube ich, immer gehabt. Ja, damals hat man noch geraucht. Ja, ja. Wenn dann Josef Ottmar Zöller bei der Sitzung war und dann seine Pfeife gezogen hat und einen so angeschaut hat, mich die Rose ohne Duft, da hast du gewusst, das ist eine Respektsperson. Und es hat ja meistens gestimmt, was er gesagt hat. Da habe ich aber was jetzt gefunden im Archiv, wie er von seinen Anfängen erzählt, wie er zum Bayerischen Rundfunk, wo auch so viele R's drin sind, gekommen ist. Die bayerische, die schwäbische Barockgestalt, Josef Ottmar Zöller.
1959, ich war nach Wanderjahren in Regensburg, Freiburg und Amerika in der Chefredaktion einer damals bekannten Wochenzeitung Echo der Zeit, die nur den einen Nachteil hatte, ihre Redaktion mitten im Ruhrgebiet zu haben. 1959 kam unversehens ein Telegramm des Intendanten Dr. Stadelmeier vom Bayerischen Rundfunk. Einladung zu einem Anstellungsgespräch. Und am 1. Januar 1960 war ich leitender Redakteur im Münchner Funkhaus. Spezialaufgabe: Aufbau eines neuen Regionalprogramms und eine Schwabenressource, das, eine typische Kurbelösung, das keine bloße Redaktion, aber auch kein Studio sein sollte. Als diese Berufung bekannt wurde, erschien in meinem Heimatblatt der Schwäbischen Landeszeitung Augsburg, der heutigen Augsburger Allgemeinen, eine böse Polemik gegen den Bayerischen Rundfunk. Ob man für schwäbische Sendungen im Bayerischen Rundfunk keinen Schwaben gefunden habe, ob man da einen Journalisten aus dem finstersten Ruhrgebiet holen müsse und so weiter und so fort. Der Polemiker, so stellte sich heraus, war erst wenige Monate in Augsburg und kam aus Düsseldorf. Dies ist dem schwäbischen Neupatrioten nicht gut bekommen, denn Kurt Frenzel, der Chefredakteur und Besitzer des Blatts, war jahrelang mein Mentor und hat mir beim Aufbau des Schwabenprogramms später sehr viel geholfen. Walter von Kube, der große Programmdirektor und Star unter den Kommentatoren der Bundesrepublik, widmete sich ganz besonders dem Aufbau dieser regionalisierten Programme. Das Regionalprojekt hatte für diesen leidenschaftlichen Föderalisten auch eine politische Dimension. Projektchef war Dr. Alois Fink, Freund von Reinhard Raffald, einer jener Niederbayern, in denen Vitalität und Genialität intensiv konkurrierten. Von ihm habe ich viel gelernt. Vor allem, dass Programme keine Schreibtischarbeit sind, dass sie aus den Wurzeln der Landschaft und aus dem Bauch der Hörer kommen müssen. Alois Fink betreute anfangs Altbayern, Ferdinand Ranft, später ein europäisch bekannter Reiseredakteur bei der Hamburger Zeit und bei Merian, leitete die Regionalredaktion Franken. Ich war über Land zwischen Nördlingen, Bodensee, Günzburg und Oberstdorf, Füssen und Hindelang und Augsburg natürlich, Kontaktaufnahme und Mitarbeitersuche. Es waren oft harte Abende und lange Nächte, aber erfolgreich. Es entstanden Freundschaften, aber keine Seilschaften. Menschlich verbunden waren wir sachlich distanziert. Regionalprogramm aus den Wurzeln des Landes und aus dem Bauch der Leute. Für die Premiere des Schwabenspiegels wollte ich eine Selbstdarstellung der bayerischen Schwaben und versuchte mich als Heimatdichter. Mein Gedichtle »Ich bin ein Schwab« wurde von den berühmten Jettingern vertont, 1961, und läuft heute in der schwäbischen Volksmusikliteratur als Volksgut. Es wird viel und gern gesungen, jetzt und hier in der Originalfassung von den Dreiettingern.
Ich bin ein Schwauber, Schwaub bin ich, und du ganz gern sinierer. Ich stell mich dumm und rede viel und halte es mei im Hier. Ich stell mich dumm und rede viel und halte es mei im Hier. Ich bin der Schrauber, Schwaub bin ich und brauch allweil was schaff. Ich möchte Häusle oder mehr, ein bissle d'Welt begaffen. Ich möchte Häusle oder mehr, ein bissle d'Welt begaffen. Ich bin ein Schwauber, Schwaub bin ich und tu nicht spekulieren. Ich will meine Sachen weiterle und nichts davon verlieren. Ich will meine Sachen weiterle und nichts davon verlieren.
Mei, die Dreiettinger. Kann ich mich bei meiner ersten Erfahrung mit Volksmusik, da waren die dabei, die Dreiettinger. Und dieser Text von meinem Vater, der charakterisiert auch ihn ein bisschen selbst. Also das war ein kleines Selbstporträt, was er da geschrieben hat. Also auch wie man es auch im Beitele und solche Sachen oder manchmal einfach sich dumm stellen, das hat er gern und oft gemacht, sich einfach dumm gestellt, weil dann erfährt man mehr. Alter Journalistentrick.
Alter Trick. Ich höre ihn immer noch gerne, weil das ist für mich so eine Radiostimme. Es ist dann so vertraut. Ich fühle mich jetzt da ganz geborgen, wenn ich Radio höre, so wie es viele, viele Jahre war. Und er hat eine tolle Sprache gehabt und eine fantastische Ausdrucksweise. Man hört ihm gerne zu, immer noch. Ging dir auch gerade so?
Ja, das muss ich leider sagen, wobei man also als Tochter.
Du siehst ihn, hörst ihn ja nicht als Privatperson, du hörst ihn jetzt als Radiostimme.
Ich höre ihn jetzt, sagen wir mal, und auf einer professionellen Ebene, weil wir da ratschen, aber man hat natürlich immer so seine eigenen Ansichten zum Vater. Das ist ganz normal. Also deswegen darf Objektivität darfst du trotzdem nicht erwarten.
Das wär ja auch seltsam. Das war ja bei euch immer so ein Gesamtkunstwerk, dass du eben auch in dem Beruf arbeitest mit Leib und Seele, Leidenschaft und mit großem Wissen und Können. Das eine hat ja mit dem anderen zu tun und das ist ja auch ein Teil von eurer Familiengeschichte. Aber er hat sich ja auch selber mühsam hocharbeiten müssen, um so weit zu kommen. Die Familie hat ja gespart, dass der Bub auf die Schule gehen darf, aufs Gymnasium sogar.
Ja, die waren Arbeiter. Großeltern waren Arbeiter. Der Opa.
In Augsburg.
In Augsburg, ja. Also Augsburg sagen wir jetzt nicht, wir sagen Augsburg.
Gell? Augsburg.
Also in
Augsburg. Dürfen wir ja auch, wir zwei.
Und der Opa war bei MAN. Und die hatten nur den einen Sohn. Und die haben wirklich gespart und haben wirklich alles auf die Seite gelegt, dass der Bub aufs Gymnasium kann und dann später studieren kann. Also die haben sich wirklich das vom Mund abgespart. Und er selber natürlich dann auch. Er hat auch hart gearbeitet noch, dass er studieren kann. Also war keine Selbstverständlichkeit.
Wahrscheinlich hat er es deshalb aber auch so wertgeschätzt. Und auch dieser Stolz, dieser Schwäbische, ich bin ein Augsburger, ich bin ein bayerischer Schwabe, hat sich ja auch viel mit der Kultur dann beschäftigt. Es ist ja auch ein Teil der Identitätssuche. Und Heimat, ich meine, ist ja hier eh bei uns präsenter denn je.
Ja, ganz sicher. Und man muss halt auch sehen, ich meine, er war ja praktisch mit 16 im Krieg. Und da hat man sicher einige, nicht nur sicher, da hat man einige Erfahrungen gemacht, die man gern vergessen wollte. Und ich glaube, er hat sich auch in der Sprache und in der Heimat, hat er sich auch geborgen, und in der Religion, hat er sich auch Geborgenheit gesucht, die er halt als Jugendlicher nicht gehabt hat. Weil wenn man da mit 16 raus muss und schwer verwundet ist und wirklich nicht weiß, ob man überlebt oder nicht. Diese Erinnerung, das haftet ja im Kopf, auch wenn man versucht, es zu verdrängen. Und ich glaube, dass er das durch diese schöne Sprachwelt, die er sich erschaffen hat, und durch seine Heimat, seine schwäbische, dass er sich da sehr viel schön gemauert hat und das andere versucht hat zu verdrängen.
Der Papa, der Josef Ottmar Zöller, war Jahrgang 1926. Mhm. Wer jetzt 96 Jahre alt. Im Oktober vor 20 Jahren ist er verstorben. Und das war ja auch eine traumatisierte Generation der jungen Buben, die als Schüler teilweise eingezogen wurden noch. Und dein Vater hat ja auch das Kriegsende äußerst ungewöhnlich nicht nur erlebt, sondern überlebt.
Ja, also er ist im Kampf um Berlin von einem russischen Panzer angeschossen worden, hat einen Kopfschuss gehabt. Und war, also soweit ich das weiß, wochenlang ohne Bewusstsein, so wie er es auch erzählt. Und dann ist er aufgewacht und der Krieg war vorbei. Und dieses Erleben und dieses Erlebnis, das ist wie wenn man auf einmal in einer anderen Welt ist. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass sein Glaube, seine Religiosität, die ja sehr prägend und sehr stark war, sehr prägend auch für die ganze Familie, dass das auch damit zu tun hatte, auch mit der Nazi-Herrschaft, die ja nicht viel mit Religion am Hut hatte. Er hat immer erzählt, er ist irgendwann mal heimgekommen von der Schule, hat den Arm gestreckt und hat Heil Hitler gesagt und seine Eltern damit begrüßt. Und dann hat er Watschen kassiert. Und dann hat die Mama gesagt, bei uns heißt es immer noch Grüß Gott, weil es gibt keinen, der über Gott steht. Und auf der anderen Seite hat er natürlich den Einfluss gehabt, ja, bei der HJ, also wo man halt überall hingehen musste, auch als Bub in der Zeit, wo man nicht so deutlich sagen durfte, dass man jeden Sonntag in die Kirche geht und dass der Gott höher steht als Hitler. Mhm. Traurig, das sagen zu müssen, aber so war es halt. Und deswegen hat er auch immer mit allen Kräften, die Religion oder Christentum angezweifelt haben oder die das abgelehnt haben, hat er ein Problem gehabt. Sei es jetzt Sozialismus, sei es eben auch die Nationalsozialismus. Es ging bis zur Aufklärung. Also alles, was eben diese Richtung abgelehnt hat, damit hat er ein Problem gehabt. Mhm. Und das ist das, warum er auch sehr gern sich als barocken, nicht nur Schwaben, sondern auch Christen bezeichnet hat. Dieses Barocke heißt auch religiöses Barockbewusstsein, was er gehabt hat. Jetzt habe ich furchtbar viel geredet. Gell?
Wir sind ja auch beim Hörfunk. Nein, wir reden über Josef Ottmar Zöller. Josef Ottmar Zöller, mit dem Ö muss man sich ja konzentrieren. Josef Ottmar Zöller, aber in Schwaben sagt man das Ö gar nicht.
In Schwaben gibt es einen Zeller und in Unterfranken gibt es einen Zöller.
Ja, er ist aber auch so ein junger Mann seiner Generation gewesen. Und es war eine traumatisierte Generation, wo es keine psychologische Betreuung gab, wo man sich selbst rausziehen musste, um nicht kaputt zu gehen. Ja. Und da hat er den Weg in den Journalismus gefunden, was damals ja auch ungewöhnlich war. Das war jetzt nicht so ein typischer Beruf.
Und er hat ja auch keinen, wie man so schön sagt, Role Model gehabt. Also er hat ja in der Familie das überhaupt nicht gehabt. Und es gab aber zu der Zeit hier viele junge Journalisten, die so ein bisschen reingeschwappt sind. Mhm. Ja. Und das war das Spannende in der Zeit, weil es waren keine, die Journalistenschule oder Kommunikationswissenschaften oder sowas hinter sich hatten. Die kamen von irgendwoher und wurden hier zusammengewürfelt und haben sich gesagt, jetzt machen wir das Beste draus und wir packen das. Und das war diese Aufbruchsstimmung auch in den 60er Jahren.
Wenn man hier von Studiobau in das Hochhaus geht, da sind auch Bilder vom Beginn des Bayerischen Rundfunks. Und einer der Gründe, warum du hier bist, ist ja auch der 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks. Letztes Jahr hatten wir ja schon 100 Jahre Radio. Und da sieht man so dieser zerstörte Riemerschmidt-Bau, wo du als kleines Mädel schon reingehen durftest, wie es alles angefangen hat, wie bescheiden, wie übersichtlich. Und da wurden einfach ein paar junge Menschen zusammengewürfelt, die was konnten, die keine zu braune Vergangenheit oder hoffentlich gar keine gehabt haben. Und dann eben und erst unter amerikanischer Aufsicht dann hier wieder ein Radioprogramm angefangen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr interessante Zeit war damals in den 50er Jahren und später in den 60er Jahren, wo dein Vater so präsent war.
Auf jeden Fall. Und man hat ja so etwas wie Narrenfreiheit gehabt. Mhm. Also wenn ich mal denke, welche Kommentare mein Vater oft losgelassen hat, denke ich, das würde ich mir aber heute zweimal überlegen. Und das war damals möglich.
Das war sozusagen eine Spielwiese. Er hat sich ja dann sogar später, da habe ich ja auch noch einen O-Ton, hat er sich sogar mit Franz Josef Strauß sehr angelegt. Und trotzdem war das so auf Augenhöhe, dass er dann sogar als Strauß ungewöhnlicherweise im selben Jahr, aber auch am 3. Oktober verstorben ist wie dein Vater, dass er den großen Nachruf im Bayerischen Rundfunk gemacht hat über Franz Josef Strauß. Aber ich habe noch einen O-Ton von deinem Papa, wo er ganz kurz nach diesem Streit erzählt, dass er ihm doch immer gewogen war.
Hermann Höchel hat uns wieder versöhnt in der bedeutendsten Wirtschaft von Bonn, nämlich in der Bayerischen Vertretung. Und wir haben uns bis zu seinem Lebensende dann ganz gut verstanden. Immer zwischendrin haben wir Spannungen gehabt. Aber wer sich mit einem so großen Mann, mit einem der wenigen Staatsmänner, die Bayern hervorgebracht hat, in diesen letzten 50 Jahren nicht einmal anlegt, der verdient es nicht, ein Partner eines so großen Staatsmanns gewesen zu sein.
Also die Streitkultur bei einem Vater war schon sehr, sehr weit oben.
Die war sehr weit oben. Ja, ja. Ja. Er hat das halt auch so gesehen, er muss irgendwie mit den Leuten zurechtkommen als Journalist und er muss aber auch sein eigenes irgendwie mit einbringen. Er muss selber damit leben können. Und deswegen hat er sich tatsächlich oft mit Menschen angelegt und musste dann irgendwie wieder den Weg zurückfinden. Und da war eben Strauß einer davon.
Die Lotti ohne Sorge, dann beim späteren Bayern 3, das dein Vater sozusagen erfunden hat, hat ihn aber auch als angenehmen Streit- und Gesprächspartner in Erinnerung.
Ich erinnere mich auch an einen fürsorglichen Menschen, der, wenn es gescheppert hat, es gewaltig hat scheppern lassen. Also da sollte man am besten den Gang verlassen, die ganze Etage. Aber er war dann, auch nach dem größten sachlichen Streit, kam wieder so etwas auf wie Fürsorge. So habe ich ihn in Erinnerung. Mhm. Einen raumfüllenden Menschen, der einen geradezu eingeladen hat, es mit ihm aufzunehmen. Aber der nie vergessen hat, dass er auch verantwortlich ist für seine Mitarbeiter. Also das ist meine Erinnerung an Josef Ottmar Zöller. Ja.
Interessant.
Ja, das war schon das Väterliche auch. Also viele haben ja auch im Allgäu, die Familie Kerber hat ihn immer Papa Zöller genannt. Ja. Und er hat schon diese Fürsorge gehabt. Ja, das muss man wirklich sagen. Auch, ich weiß, bei einigen, wo er mehr geholfen hat, als es nur seine berufliche Befähigung war. Also da ist auch schon privat mit nachgeholfen worden, wenn jemand wirklich in Schwierigkeiten war.
Josef Ottmar Zöller, über den wir gerade sprechen, hat er nicht nur Kommentare gemacht, große Sendungen gemacht, live übertragen ohne Ende. Ich glaube, irgendwo am Nebelhorn mal, wo es ganz kompliziert war. Er hat eigentlich alles...
Jedes Wochenende.
Genau wie du eigentlich alles gemacht, was man im BR machen konnte. Und er hat seinen Schwabenspiegel, den er ja gegründet hat, selbst moderiert. Und jetzt hören wir wirklich nur die alte Version mit dem alten Anfang und mit deinem Vater Josef Ottmar Zöller.
Der Schwabenspiegel. Bilder und Berichte, Kommentare und Melodien aus Bayerisch-Schwaben.
Grüß Gott, liebe Hörer, und einen schönen Sonntag. Hier ist Josef Ottmar Zöller, der Sie heute wieder einmal durch den Schwabenspiegel führen möchte. März ist es wieder und der Frühling nicht mehr weit. Während wir uns im Unterland langsam nach den blühenden Bäumen sehnen, beginnt droben im Allgäu die Hochsaison der Skiurlauber und die schöne Zeit der Sonnenanbeter. Darüber berichten wir Ihnen übrigens am nächsten Samstag in der Bayernchronik in einer Direktübertragung vom Nebelhorn. Am Freitag, den 7. März, veranstaltet die Redaktion des Schwabenspiegels zusammen mit dem Allgäuer Anzeigeblatt im Schäfflersaal in Altstetten eine öffentliche Diskussion zum Thema Fremdenverkehr, Totengräber der Volkskultur. Dazu sind Sie, liebe Hörer, die Sie in der Gegend wohnen, gerne eingeladen. Eine Aufnahme von dieser Diskussion hören Sie heute in 8 Tagen in unserer Sendung. So, aber nun zum Kalendarium für den Frühlingsmonat März.
Also, wir sind im November. Nicht, dass jetzt unsere Hörer irgendwo hinrennen.
Aber schön, dass er uns die Blumen blühen lässt heute. Gell?
Aber wieder diese Bilder, die im Kopf entstehen lässt und diese Leidenschaft für die Heimat, die Natur, die Musik, die Kultur. Ja.
Und er hat sich große Gedanken gemacht über den Fremdenverkehr. Auf der einen Seite war das natürlich, ist immer noch ein großer Wirtschaftsfaktor, auch fürs Allgäu und die Bergbauern und so. Auf der anderen Seite hat er schon ganz früh gesagt, Moment, wenn da so viele Autos hinfahren und wenn das alles, wenn da so viele Leute sind, was bedeutet das für die Natur? Und da hat er sich wirklich auch, er hatte eine grüne Seele irgendwo, wenn er auch jetzt politisch keine grüne Seele hatte. Aber er hat sich sehr, also für den Bund Naturschutz auch, mit dem Herrn Weinzierl auch zum Beispiel zusammengearbeitet und hat sich sehr Gedanken gemacht, wie man, ja, wie Deutschland grüner werden kann.
Ist schon für damals schon sehr vorausschauend gewesen, muss man sagen. Und um die Volksmusik hat er sich ja auch sehr verdient gemacht, genauso wie du. Über dich reden wir aber auch noch ausführlich in der 2. Stunde von unserem Radio, obwohl du dich selber nicht gern im Vordergrund siehst. Und da hat Fritz Mayr, uns auch allen noch bekannt, hat über Josef Ottmar Zöller erzählt.
Ich glaube, wenn es einen Josef Ottmar Zöller nicht gegeben hätte, dann hätte man zum Beispiel einen Heimatspiegel nicht. Eines Tages ist er aufgetaucht, da habe ich in einem Büro gearbeitet, weg von der Abteilung Volksmusik. Und ist halt gekommen und dann hat er mir die Idee vom Heimatspiegel unterbreitet und er hat gesagt, wenn ich mitmache, dann können wir das realisieren. Der Josef Ottmar Zöller war ein Kenner von der Volksmusik, vor allen Dingen von der schwäbischen und von Allgäuer Volksmusik. Er hat damals, wie die Regionalsendungen noch so gelaufen sind, wo man viel Volksmusik integriert hat, hat alle kennt. Er hat alle die Sänger und Musikanten kennt und hat mir unglaublich interessante Dinge erzählt, wie es damals so gelaufen ist. Aber ich muss noch mal dazu sagen, wie wir dann dieses Konzept so erarbeitet haben vom Heimatspiegel, dass man Aktualitäten mit reinmischt, dass das mit der Volksmusik sich verträgt sozusagen, das nicht stört, ein bisschen Nachrichten. Da hat er, und das hat mich fasziniert, da hat er immer gewusst, in der Früh, wenn er gekommen ist, was gelaufen ist. Er hat mir immer erzählt, dass er im Bett Radio gehört hat. Und da hat er rumgehört, Heimatspiegel, erstes Programm, wird beobachtet. Und er hat immer Bescheid gewusst. Das ist nicht so, dass man gesagt hat, ah ja, in der Früh, da hört er nicht.
Nein, kann ich bestätigen. Kann die Rose ohne Duft bestätigen, er hat alles gehört.
Er hat alles gehört. Bei uns ist auch immer der Radio gelaufen, den ganzen Tag. Und man hat sich dabei nebenher unterhalten und er hat mit einem Ohr aber alles mitgekriegt. Und wehe, es war mal eine Pause oder es war mal ein grammatikalischer Fehler, dann hat er sofort angerufen. Gell? Komischerweise ist es eine Angewohnheit, die ich übernommen habe. Also nicht, dass ich jetzt anrufe.
Nein, hast du nie gemacht.
Aber wenn jemand, ich höre jetzt noch sehr, sehr kritisch Radio und das habe ich von ihm übernommen. Zur Musik noch. Er hat sich sehr ausgekannt, er hat ein Repertoirewissen gehabt, aber er hat selber keinen Ton singen können. Er war sowas von unmusikalisch, das gibt's kaum. Sagt man immer, es gibt's nicht. Aber er hat's fertiggebracht. Also er war der geniale Hörer, aber selber Musik machen oder singen, hat er manchmal probiert. Es war jetzt nicht so der Bringer.
Du hast, glaube ich, auch, als vor kurzem die Gabi Schnelle hier zu Gast war, die Sendung gehört, wo sie dann erzählt hat, wo dein Vater ihren Lacher, dass Wildschweine auf der Autobahn sind oder Wilze auf der Autobahn ist, so einen Lachkrampf gekriegt hat, dass er sie gleich entlassen hat. Da war er schon unerbittlich, wenn es nicht präzise war.
Ja, Also da war er ganz, ganz streng, auch weil er gesagt hat, dieses Wildschwein könnte jemand das Leben kosten. Das weiß ich noch, wie das damals war. Da hat er gesagt, also das, da lacht man jetzt, aber wenn dir das Wildschwein vor die Kühlerhaube läuft,
ist nicht lustig.
Und du bremst, damals hat man noch keine Gurte gehabt, gell? Und dann liegst du dann im Graben, dann lachst du nimmer. Und das ist eben auch das vom Anfang, das auf die Situation der Hörer einstellen, auch auf die einstellen, denen es jetzt nicht so gut geht und die beim Wildschwein überhaupt nicht lachen können.
Die Natur war ihm wichtig, aber wie wir gerade gesagt haben, Ulrike Josef Ottmar Zöller, war auch die neue moderne Welt wichtig, dass jetzt da auf einmal mehr Autofahrer unterwegs waren auf der Straße. Und so ist er auf die legendäre Idee gekommen, ARD-weit die erste Autofahrersendung zu machen. Und das hat er dann der Brigitte Merz erzählt. Hören wir mal rein.
Angefangen, Herr Bayern 3, am 1. April vor 25 Jahren ganz anders. Es war der erste Verkehrssender der ARD. Geburtshelfer und Chef der damaligen Servicewelle von Radio München war Josef Ottmar Zöller, der bei der Planung zusammen mit Gerhard Pörtl und Gerhard Bogner zugegeben damals schon ein bisschen über die Grenze nach Österreich zu Ö3 geschielt hat.
Wir wollten eigentlich ein Dienstleistungsradio. Wir wollten dieses Massenmedium in den Dienst der Gesellschaft stellen, wirklich das, was die Menschen brauchen und wollen, und zu ihrer Freude auch ausnutzen können. Und das war damals in diesen frühen 70er Jahren zweifellos der Rausch des Tourismus, der Urlauberrausch und der Rausch des Autos. Es hat sich dann entwickelt zu einer höheren Funkbindung, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Die Servicewelle, wie wir sie dann ganz bewusst nannten, die Welle des Dienens. Na, man hat einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt und hat also die 50%-Grenze der Hörer überschritten. Freilich, wir waren damals ohne Konkurrenz und alles, was wir aufbauten, war ein Konkurrenzprogramm zu den eigenen Programmen des Bayerischen Rundfunks.
Und da, das haben wir alle noch im Ohr.
Ja.
Josef Ottmar Zöller hat Bayern 3 erfunden.
Ja, das war eines seiner, ja, er war ja ein sehr zwiespältiger Mensch. Und auf der einen Seite Natur, auf der anderen Seite war das Auto und das Autofahren wichtig, aber vor allem der Service und Hilfe leisten zu können aus dem Rundfunkhaus raus. Mhm. Weil er gesehen hat, da ist eine große Macht und diese Macht kann ich auch dazu nehmen, um anderen zu helfen. Und das ist, glaube ich, die Grundidee von Bayern 3 gewesen. Gar nicht, um den Autoverkehr jetzt zu fördern oder zu stärken oder so, sondern es war schon ein bisschen, ich helfe euch.
Nach den 11er Nachrichten ratschen wir noch ein bisschen weiter über Josef Ottmar Zöller und dann auch über Ulrike Zöller. Und du hast gesagt, du hättest gern vor den Nachrichten noch ein paar Takte von einem Hornkonzert. Und das hat, weil wir jetzt dann nasse Augen kriegen, hat auch einen Grund.
Ja, also das Hornkonzert von Mozart, das war eines seiner Lieblingsstücke. Und wie er gestorben ist, war die Familie im Sterbezimmer und da durften wir dann einen Kassettenrekorder oder CD-Player mit reinnehmen. Und es hat ihn rüber begleitet, das Hornkonzert von Mozart.
Nach den 11er Nachrichten reden wir auch noch mal kurz über Josef Ottmar Zöller.
BR Heimat, habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt die Ulrike Zöller, weil es eine wirkliche Ehre ist, heute da sein zu dürfen, nach 3 Jahren Rentendasein. Aber habe die Ehre ist heute die Sendung natürlich der Hermine Kaiser.
Nein, die gehört uns beiden. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Wir sind ja auch seit vielen Jahren Kolleginnen und gerne. Und bevor wir zusammen bei BR Heimat gearbeitet haben, sind wir uns einfach immer so auf dem Gang begegnet, was früher so die ganze Funkhausfamilie war, generationenübergreifend. Man hat sie einfach gekannt. Und eins muss ich sagen, du warst immer die Ulrike Zöller. Ich habe ganz spät mitbekommen, dass du die Tochter von Josef Ottmar Zöller bist, weil das, auch wenn wir eingangs gesagt haben, dass du ein Leben immer zwischen zwei Stühlen verbracht hast, ich habe es nicht gewusst, darum habe ich dich immer als die wunderbare Ulrike Zöller, die so schöne Sachen macht und wohl die ganze Welt bereist hat, darüber reden wir auch noch, und nie die Tochter von.
Die Leute waren mir immer am liebsten.
Hast auch nicht geraucht und mich nicht als Rose ohne Duft bezeichnet. Musik darfst du jetzt wieder aussagen.
Ja, die Kräuterklarinettenmusik. Deswegen, die verbindet meinen Vater und mich bei den Klängen. Da waren wir uns auf jeden Fall einig, wenn wir uns auch sonst nicht immer einig waren.
Wir ratschen miteinander, Ulrike Zöller und ich, über den BR, über unsere Eltern, über die Heimat, immer unser großes Thema. Und das ist ja bei euch daheim großgeschrieben worden. Er war dann schon, weil du in der ersten Stunde gesagt hast, er war eigentlich im Herzen grün, dein Vater. Die Natur und die Heimat war ihm sehr wichtig. Und die Autofahrer waren ihm auch wichtig.
Ja.
Und deshalb hat er diese Servicewelle, allein der Ausdruck war doch schon ganz schön legendär, gegründet. Und wir beide haben es doch aktiv mitgekriegt. Da merkt man, dass wir jetzt doch schon im Rentenalter sind. Wir haben noch den legendären autofreien Sonntag mitbekommen. Da kann ich mich erinnern, wir sind dann mit dem Bus zum Skifahren. Busse durften fahren und unser Papa hat meiner Schwester mir die Ski zur Bushaltestelle geschleppt. Weil es waren leere Straßen.
Ja.
Und da gab es die Verkehrsdurchsage.
Hier ist Bayern Radio, Servicewelle von Radio München. Bei Verstößen gegen das Sonntagsfahrverbot ist mit folgenden Geldbußen zu rechnen. Fahrer von Mofas, Mopeds und Kleinkrafträdern bis 50 Kubikzentimeter zahlen 100 Mark. Fahrer anderer Kraftfahrzeuge bis 20 PS 200 Mark, bis 150 PS 500 Mark, über 150 PS 800 Mark.
Ganz schön teuer, haben wir festgestellt. Ja, Wahnsinn. Aber das war eben die aktuellen Nachrichten. Und dann hat man einfach reingehört, weil man Verkehrsmeldungen gehabt hat, wo Stau war, was aktuell für Autofahrer wichtig ist. Eben auch am autofreien Sonntag, dass man nicht fahren darf und was es kosten wird.
Ja.
Ist auch was Historisches
ihm,
jetzt.
War ihm wichtig, es war ihm aber auch wichtig, dass wir an einem Sonntag keine Autos fahren. Weil grüne Seele, habe ich vorhin gesagt. Irgendwo hat er da schon drauf geachtet, dass Heimat Heimat bleibt und dass man da ein bisschen drauf schauen muss. Also auch wenn er, wie gesagt, eben jetzt die grün-alternativ-linke Richtung nicht so bevorzugt hat, aber man muss schauen, dass uns die Heimat, dass uns das Grün erhalten bleibt.
Das Bodenständige bei der schwäbisch-fränkischen Barockgestalt.
Ich habe vorhin schon mal gesagt, er war eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Er hat das kleine Nahe sehr geschätzt und das Weite ganz genauso. Und deswegen, es gibt ein Zitat von ihm, darf ich das schnell sagen?
Selbstverständlich, das ist unsere Sendung.
Ein Zitat, wo ich denke, wow, da hast du mir jetzt wirklich aus der Seele gesprochen. Ich habe das lange nicht gekannt. Aber es heißt, ich glaube überhaupt, dass ich moralisch erst ein Recht habe auf die Liebe zu meiner Heimat, wenn ich die Heimat des anderen genauso schätze und dessen Liebe genauso verstehe wie die meine. Ich glaube, dass vor allem die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier ihrer Aufgabe gerecht werden, wenn sie immer mehr von fremden Kulturen darstellen und damit Verständigung und Verständnis im Sinne eines Weltethos befördern. Also Heimat auf jeden Fall, das eigene, die eigene Identität, aber nicht auf Kosten der anderen, die von außen kommen. Also er war
sehr vorausschauend.
Ein sehr offener Mensch, ein sehr toleranter Mensch gegenüber Neubürgern oder Menschen, die eben jetzt nicht aus Bayern oder nicht aus Schwaben waren. Und also diesen Ausspruch, den kann ich hundertprozentig unterschreiben.
Wo hast du den entdeckt? In den O-Tönen haben wir nicht gefunden. Hat er so
private
Notizen
nur geschrieben? Nein, den habe ich im Internet gefunden. Das ist ja komisch.
Er hat auch viele Bücher geschrieben, dein Vater.
Ja, und da hat er sich eben damit auseinandergesetzt. Also mit der eigenen Identität. Viel mit dem Christentum, mit der Religion, mit dem Sachen wie Zölibat, Priesteramt. mit diesen Dingen und auch mit den Medien, inwieweit die Medien uns beeinflussen und wo man da vielleicht auch ein Stoppschild aufstellen muss.
Und dieses Helfen, das hast du in der ersten Stunde schon gesagt, dass man, auch wenn dein Vater Josef Ottmar Zöller sehr präsent war, er hat aber auch im Stillen gewirkt und Leuten geholfen und er hat aber auch den Bayerischen Rundfunk dafür benutzt, nicht missbraucht, benutzt, um helfen zu können. Er hat fantastische Hilfsorganisationen.
Italienhilfe
mit Wolf Mittler damals.
Ja. Und da haben die wirklich alle, die waren wirklich also teilweise bis zu den Knien im Wasser gestanden in Venedig oder in Friaul. Dann gab es ein Erdbeben in Friaul. Die Jugoslawienhilfe gab es auch mal.
Auch mit der Brigitte Merz zusammen.
Ja, genau. Und da hatte natürlich auch ein offenes Herz für sowas. Und das war insofern ein gutes Team, weil die haben auch mehr gemacht, als ihre Dienstvorschrift ihnen vorgeschrieben hat. Die haben sich da einfach reinbegeben und haben gesagt, so, da ist ein Problem, da gibt's was, die Leute brauchen Hilfe, wir helfen, wir haben das ganze Medium hinter uns und wir können Leute dazu anstacheln, dass sie spenden. Mhm. Also praktisch, was jetzt die Sternstunden machen, muss ich, glaube ich, sagen, so ein bisschen den Anfang hat er schon gesetzt.
Der Geist von Josef Ottmar Zöller schwebt immer noch im Bayerischen Rundfunk. Nein, das, ja. Du siehst deinen Vater ja sehr kritisch. Du siehst aber auch den brillanten Journalisten und dieses, was so offen ist anderen gegenüber. Mhm. Hat man manchmal als Chef ihn gar nicht so empfunden, aber so wie wir jetzt im Nachhinein über ihn denken, auf jeden Fall. Also diese Hilfsaktionen gab es, so Rettungswägenaktionen gab es auch.
Ja, genau. Ja, hat er auch für Kinder auch die Rettungswägen. Also die mit den Bären kann ich mich erinnern, dass die Kinder eben dann
im Rettungswagen diesen Rettungswagen Bären hatten.
So einen kleinen Spielzeugbären haben und so. Also da hat er sich, und da konnte er sich auch in Details reinsteigern, ja, dass er sagt, ah, das müsste man so machen und denen geht es doch besser, wenn sie da was im Arm haben. Und also der hat sich da in vielen Dingen einfach eingebracht, was er ja, sagen wir mal, in seiner Stellung, die er dann später hatte, eigentlich nicht mehr unbedingt hätte machen müssen. Aber das war ihm wurscht.
Es muss einem auch mal was wurscht sein. Ja. Und das kann man dann doch in so einer Position machen und sich über Sachen hinwegsetzen, über bestimmte Regularien. Er hat ja, wie gesagt, auch manche Regeln im Bayerischen Rundfunk festgesetzt. Er war aber auch ein sehr naturverbundener Mensch, privat ohnehin. Ich glaube, ihr habt viel unternommen, wart viel wandern, wart viel Skifahren.
Nicht mit ihm.
Er war ja nie da. Er war ja beim BR oder auf dem Nebelhorn, auf dem Fellhorn oder sonst irgendwo.
Das ist so abgelaufen. Wir sind mit der Familie ins Allgäu gefahren, er hat gearbeitet und meine Mutter ist mit uns beispielsweise auf die Rappenseehütte gegangen oder nach Kunzersried oder so. Und dann hat er uns wieder eingesammelt.
Eingefangen.
Das waren unsere Bergtouren mit ihm. Er hat zwar meine Mutter auf dem Berg kennengelernt,
auch
auf der Mindelheimer Hütte,
nett.
Wo er immer gesagt hat, das Grab meiner Jugend. Aber danach ist er nicht mehr viel Bergsteigen gegangen. Also da war er am Schreibtisch. Er war ja abends, auch wenn er heimgekommen ist, er war am Schreibtisch gesessen. Er war nicht wie andere Väter, dass man dann was unternommen hätte oder sowas. Er ist zum Abendessen heimgekommen, meistens sehr spät, wenn wir schon fertig waren. Und dann ist er danach sofort, hat er sich an den Schreibtisch gesetzt. Und da hat er dann seine Bücher geschrieben oder seine Kommentare oder so, weil tagsüber, vor allem später, hat er ja dann eher, sagen wir mal, Managementaufgaben auch gehabt, wo das Schreiben gar nicht mehr im Tagesplan vorgesehen war. Das hat er dann nachts gemacht. Also dann irgendwann um 2 Uhr ist er dann ins Bett und dann um 8 Uhr wieder aufgestanden.
Und hat im Bett schon Radio gehört.
Natürlich.
Aber es war für eure Familie und für deine Mama auch nicht einfach. Da lernst du einen beim Skifahren kennen und dann war es das mit dem Skifahren.
Ja, das war dann schnell vorbei. Nein, es war überhaupt nicht einfach für die Familie. Weil wenn ich jetzt so die jungen Väter oft sehe, also wie die sich da einbringen oder Familienzeit nehmen oder so, keine Spur davon. Also wir haben wenig gehabt von ihm.
In unserer Generation ohnehin, da haben die Väter sowieso länger gearbeitet, 6 Tage auf jeden Fall. Mhm. Und man hat sie manchmal abends gar nicht gesehen.
Ja. Aber da habe ich
den anderen Krieg ja auch
gehabt.
So.
Ich habe einen Trick gehabt. Nämlich, irgendwann einmal habe ich gesagt, darf ich nicht mal mitfahren, wenn du so ins Allgäu fährst und mit dem Ü-Wagen und so. Und dann durfte ich das. Und dann durfte ich als 8-Jährige, 10-Jährige, durfte ich mit ihm mitfahren und durfte da, wenn er Live-Sendung gehabt hat, durfte ich im Ü-Wagen sitzen.
Toll.
Und durfte die ganzen Leute kennenlernen. Und da ist eigentlich der Grundstein, der zweite Grundstein für meinen Beruf gelegt worden, wie ich dann die Volksmusik gehört habe und wie ich dann so die, ja, wiederum die Kerbergruppe gehört habe und gedacht habe, das ist unglaublich. Also auch die Leute, die da singen und die dann von sich aus zweite und dritte Stimme singen können. Und das war, also, das war toll. Also, und da habe ich gedacht, aha, das ist es also, die Musik ist es also. Während ich vorher ja gedacht habe, aha, der Journalismus und das Funkhaus und das Arbeiten dort ist es. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, das müssten wir ja zusammenbringen können.
Und das hast du dein ganzes Berufsleben über gemacht.
Ja.
Und nicht nur bayerische Volksmusik, sondern dann weltweit.
Ja.
Muss man jetzt endlich mal aber über dich reden. Aber jetzt reden wir noch mal kurz über klassische Musik. Die war im Hause Zöller auch hochgehalten.
Die war auch hochgehalten. Also er hat immer so neben dem Schreiben abends, hat er immer Platten gehabt und hatte da seinen Mozart natürlich. Und
aber Vater von Leopold war ja auch aus Augsburg.
Ja, natürlich. Also deswegen war ja der Mozart eigentlich ein Augsburger. Ja, 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 ja. Und da hat er, also ja, er hat klassische Musik sehr, sehr gern gemocht, ist auch gern in Konzerte gegangen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei dem bekannten Mozart-Requiem, das der Bernstein dirigiert hat, dass ich da mit meinem Vater mitfahren durfte. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Und zu vielen, auch im Pfaffenwinkel und in Schwaben, Otto Beuren und so, bei vielen Konzerten war ich da dabei.
Hat dich auch sehr geprägt. Warst du bei dem Konzert mit Königin Beatrix dabei?
Nein, aber er hat davon erzählt. Und das war das Erlebnis seines Lebens.
Und das erzählt er jetzt uns doch im Trachtenanzug.
Am 26. April 1989 rief morgens um 9 Dr. Udo Reiter, der Hörfunkdirektor, an und erkundigte sich vorsichtig, wie ich denn gekleidet sei. Ziemlich überrascht von solch komischer Frage antwortete ich halt, einen Trachtenanzug habe ich halt an. Sehr gut, meinte er. Mit dem Trachtenanzug kann man überall hingehen und bat mich zu sich, um mir zu erklären, ich müsse um 11.10 Uhr im Gasteig das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks der Königin der Niederlande vorstellen. Professor Justus Franz, der das alles vorbereitet habe, liege mit schwerer Grippe in seinem Hotelzimmer. Ja, was sagt man da? Da fällt Ihnen schon was ein. Sie haben ja noch eine Stunde Zeit, war die lakonische Antwort des Direktors. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, da sei ich nicht aufgeregt gewesen. Im Auto erst fiel mir ein, dass Eugen Jochum, der Gründer unseres Orchesters, jahrelang das Konzertgebäudeorchester dirigiert habe. Ja, und dann stand ich plötzlich der Königin Beatrix und Prinz Klaus gegenüber, machte meinen großen Diener, wartete, ob sie die Hand zum Gruß reiche, aber da musste ich nicht lange warten. Sie kam entgegen, gab mir die Hand, es war fast ein kräftiger Händedruck und meine Befangenheit war plötzlich weg. Ich begrüßte sie im Namen des Bayerischen Rundfunks und erzählte von Eugen Jochum und der Verbindung unseres Sinfonieorchesters zum großen Weltorchester ihres Landes. Beim Namen Jochum kamen die berühmten Grübchen auf die Wangen und sie flüsterte mir zu, dass sie sich gut an den Professor erinnere. Wir Mädchen haben bei einem Empfang unserer Eltern für ihn gekichert. Der Herr Professor hat ein so lustiges Deutsch gesprochen. Kleine Pause. Es ist das Deutsch meiner schwäbischen Heimat, Majestät. Das Lachen wäre fast unprotokollarisch laut geworden.
Hat Eugen Jochum schwäbisch geschwätzt und die damalige Königin Beatrix hat es nicht verstanden.
Und ich habe noch den Trachtenanzug vor Augen, den er gehabt hat. Das war kein sehr feierlicher Anzug. Um Gottes Willen, das ist mir noch im Nachhinein peinlich, wie er da aufgetreten ist. Aber wenn man so schnell gehen muss,
Aber er hat es gemacht.
Er hat es gemacht.
Hast du auch gelernt durch deinen Vater oder ich durch Persönlichkeiten wie durch Josef Ottmar Zöller, dass man in dem Beruf einfach mal schnell ins kalte Wasser springen muss. Mit einem Trachtenanzug oder vielleicht jetzt nicht in der Kleidung, wo es sein muss. Aber wenn es brisiert und wenn man einspringen muss, dann sagt man nicht nein, weil Sendung ist Sendung. Ja. BR zu repräsentieren ist ja auch eine Ehre. Und dann geht man halt im Dahauden-Trachtenanzug zu der Königin.
Ja.
Dich hat dein Vater sehr geprägt, aber du hast dich ja auch ein bisschen loslösen müssen von diesem Gesamtkunstwerk Josef Ottmar Zöller als Vater und als Radiolegende. Und darüber halten wir uns jetzt endlich mal über dich und das machen wir nach. Da sind wir wieder bei der Familie Kerber gelandet.
Jetzt kommt die rote Wand, das sind die Kerber Brothers. Ah ja, jetzt sind wir mitten im Revoluzertum drin. Ich glaube, da braucht man gar nichts dazu sagen.
Meine Regieanweisung war, dass ich jetzt rausgehen kann. Gerade wollte es nur rübergreifen.
Ja, es juckt bitzelt. Noch in den Fingern.
Nein, aber um es den Hörern mal zu erklären, jetzt ist ja alles digital. Wir beide, Ulrike Zöller und ich, sind ja mit den legendären Tonbändern aufgewachsen und mit Schallplatten und Kassetten phasenweise. Und jetzt dürfen wir hier selber schalten und walten und das eigentlich wie ein Instrument spielen. Wie viele Instrumente spielst du denn außer unseren Reglern?
Ich spiele alle schlecht, muss ich dazu sagen. Also ich habe gelernt Klavier, ein bisschen Kirchenorgel. Gitarre war lange Zeit mein Hauptinstrument. Raffele, das, also was gerade zu hören war vom Martin Kerber, Raffele Scherzitter, das ist so eine einfache Zither. Mhm. Und Klarinette habe ich ein paar Jahre als Studentin gelernt und jetzt habe ich wieder Klarinettenunterricht, weil wenn man in Rente ist, geht das ja.
Kann man endlich die Instrumente spielen, wo man immer gesagt hat,
genau,
das mache ich dann, wenn ich in Rente
das
bin.
Das spiele ich auch mit großer Freude, wenn auch alles nicht gut ist, muss ich dazu sagen.
Es soll ja nicht konzerttauglich sein. Ja. Also wer so viele Instrumente spielt, kann ja gar nicht so schlecht sein. Jetzt stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Das hast du ja auch immer schon gemacht. Du hast großartige Sendungen gemacht und nie viel Lärm um dich.
Naja, ich meine, es gibt so viel zu sagen und so viel zu machen, dass ich immer denke, die Zeit, die einem bleibt, die sollte man am besten dafür hernehmen, dass man was bewegt und nicht dafür,
dass man
sich selber in den Mittelpunkt stellt. Ja.
Als du in den Bayerischen Rundfunk gekommen bist, 1974 war die erste Sendung, da habe ich leider im Archiv nichts mehr gefunden. Da hast du mir schon gesagt, da habe ich eh so brav geklungen.
1977 war die erste Sendung. Mhm. Da habe ich eine Hospitanz gemacht in der Abteilung Volksmusik. Und dann war ich sehr lange Jahre ich mit dem Ü-Wagen unterwegs oft, also selber als Aufnahmeleitung, habe Programme zusammengestellt, teilweise noch parallel zum Studium. Und wie ich dann fertig war, 1983, dann durfte ich allmählich mal auch die ersten Sendungen machen. Vorher hatte ich aber eine sehr wilde Zeit, weil ich nämlich mitten in dieser Mu- und Song Parnasse-Szene in München war und selber eigentlich vogelwild unterwegs. Und auf der anderen Seite, dann habe ich mir schnell meine Indienfetzen ausgezogen und bin dann mit einem braven Trachtenkostüm in die Abteilung Volksmusik und habe da gearbeitet. Das ist das, was ich mit zwischen den Stühlen meine, dass ich diese ganze Aufbruchsstimmung damals der schon revoltierenden Jugendlichen, die gesagt haben, Volksmusik ist uns zu brav und da muss auch noch was Kritisches rein und so. In dieser Szene habe ich mich bewegt, auch mit der Fraunhofer Seitenmusik, wo ich auch ein bisschen mitspielen durfte und so. Da habe ich mich bewegt, dann war ich viel in Irland, habe ja dann auch einen irischen Mann kennengelernt und Vater meiner Kinder. Und war viel in Irland, habe mich da also auch mit der Musik der Insel beschäftigt und immer mit der Musik der Welt. Also wenn irgendwo irgendwelche Nepalesen oder Südamerikaner in München aufgetreten sind, da war ich dort und habe das angeschaut und angehört und mit großer Begeisterung die Mundus Cantat-Konzerte vom Sitz in de la Brecht und vom Wastl Vandal, wo eben bayerische Musikanten und die Musikanten der Welt aufeinander getroffen sind.
Toll.
Das hat mich total fasziniert. Also,
ist ja auch alles Volksmusik, ja. Nur von anderen, ja, Völkern. Und hast nicht du sogar den Begriff Tradimix erfunden, was wir hier im Programm haben?
Ja, das war ein bisschen später dann. Ja, das war jetzt so, dass ich, das, was wir jetzt gerade gehört haben mit den Kerber Brothers, wo es so in den Jazz übergeht, das ist das, was ich als Tradimix bezeichnen würde. Aber der Werdegang war eigentlich so, dass ich war eben da immer zwiespältig. Auf der einen Seite schätze ich die traditionelle Musik sehr, sehr, sehr. Das, was ich selber mache, ist eigentlich fast nur traditionell. Und auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, es müsste noch einen anderen Zugang geben. So wie es die Iren oder die Amerikaner oder so in ihren Folksongs haben, dass man eben auch über Dinge kritisch singt. Mein damaliger Freund Thomas Merck, von dem ich viel gelernt habe, der hat immer gesagt, du, schau doch mal, es muss doch irgendwas gegeben haben früher auch, dass wir über politische Dinge gesungen haben. Warum ist das verschwunden? Mhm. Das war so ein Gedanke, der mich immer umgetrieben hat und den ich auch immer versucht habe, in die, ja, ein bisschen mit reinzubringen. Also zum Beispiel einmal habe ich eine Sendung gemacht über Napoleon. Ach so, die
haben, da haben wir einen
hier.
Ausschnitt.
Genau.
Hast doch du vorhin rausgeschnitten. Wir sind ja hier
was?
Im Team.
Weißt du was? Du hast es jetzt gerade hergezogen. Hören wir es doch einfach mal an.
Machen wir mal rein.
Das ist eine Illinpipe. Also Dudelsack, irischer Dudelsack. Das ist ein Ausschnitt aus meiner ersten größeren Sendung.
Wenige Personen der Geschichte und wenige historische Ereignisse spiegeln sich in so vielen Volksliedern Europas wider wie Napoleon Bonaparte und die Begebenheiten, ja, seiner Zeit.
84.
Allein mit altenländischen Liedern über Napoleon könnte man diese folgende Sendung bestreiten. Aber auch in Frankreich, Spanien oder England wird heute noch so viel über ihn gesungen, dass ich in der nächsten Stunde nur eine Auswahl davon anbieten kann.
Grandios, ich hätte deine Stimme gar nicht erkannt. Ich dachte, das sei
ja
eine Sprecherin.
Ich habe eben damals noch ganz anders gesprochen.
Weil wir so schüchtern waren, ja, wahrscheinlich.
Ja, aber um deine Frage aufzugreifen nach dem Begriff Tradimix, das spielt da alles rein, dass ich halt immer im europäischen oder im Weltzusammenhang die Sachen gesehen habe und nicht nur im bayerischen und immer vergleichen konnte. Und da habe ich eben gemerkt, überall auf der Welt gibt es die Fortführung der traditionellen Musik. Überall auf der Welt gibt es auch die kritische Auseinandersetzung im Lied. Und das habe ich immer versucht, in der Abteilung Volksmusik mit reinzubringen. Da bin ich aber leider oft auf Granit gestoßen, weil die Menschen haben immer gedacht, dass ich vielleicht das Alte nicht mag. Also, weil ich ja doch mich mit dem Neuen auch beschäftigt habe. Und irgendwann einmal hat dann der damalige Hauptabteilungsleiter Musik, Axel Lindstedt, gesagt, also so können wir das eigentlich jetzt auch nicht lassen. Ich merke ja, dass sie sich damit beschäftigen, da müsste man eine eigene Sendung dafür haben, für diese neuere Musik, fortgeführte Musik. Und da lassen sie sich einen Titel einfallen. Und da gab es damals eine Sendereihe Artmix, 23 Uhr, Bayern 2. Es gab den Nachtmix, den es immer noch gibt. Und dann habe ich gedacht, als drittes, so ein Sendetitel, sagen wir doch Tradimix, das heißt die Tradition, die vermischt ist mit anderen Elementen und es passt in diesen Titel, in diese Titelschiene rein. Und so ist Tradimix entstanden als Sendereihe und inzwischen wird halt viel auch Tradimix gespielt oder bezeichnet alles, was ein bisschen über das Traditionelle hinausgeht.
Was wir hier bei uns bei BR Heimat auch als eigene Sendung haben, ganz wunderbar, auch viel mit dir und jetzt mit Arthur Dittelmann und anderen großartigen Kollegen, die viel Ahnung von Musik haben. Also deine Liebe zu Musik und zur Heimat hat dich aber in die weite Welt hinausgetrieben. Ich habe vorhin gesagt, über 50 Länder hast du bereist, auch als Journalistin, aber auch viel privat. Und hast du gesagt, das langt gar nicht.
Ja, also mein Urgroßvater mütterlicherseits, der war Seemann.
Ja,
er hat alle Weltmeere bereist. Und dieses Reisegehen, das steckt bei uns schon auch drin. Ich habe mich ja, wie gesagt, sehr viel und lang mit Irland beschäftigt und war eben auch mit einem irischen Mann verheiratet, der also aufopfernderweise auch meine beiden Kinder aufgezogen hat. Sonst hätte ich gar nicht so viel arbeiten können. Also der war Hausmann. Danke nochmal. Und aber wir waren dann drüben in Irland irgendwann einmal und dann ist es auseinandergegangen und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der das Rudolstadt-Festival programmiert. Also was auf diesem Weltmusikfestival läuft, das stellt er zusammen. Und er musste immer wegfahren. In alle Länder der Welt hat er Einladungen gekriegt, in alle Kontinente. Und ich hatte mich ja schon seit Anfang der 90er Jahre auch in Sendereien mit Musik aus aller Welt beschäftigt und auch Konzerte zusammengestellt und so weiter. Mundus Cantat fortgeführt, Musik der Welt in BR Klassik gemacht. Und und dann hatte ich die Möglichkeit, mit ihm mitzufahren. Und ich habe dann als freie Mitarbeiterin Beiträge und Sendungen anbieten können und habe mich also auf der ganzen Welt einfach mit dem Mikrofon durchgehangelt und habe überall Einblicke wirklich in die Gesellschaft gekriegt. Es waren nicht immer ganz schöne, weil ich habe mich auch nicht immer nur mit dem Schönen befasst oder befassen wollen, sondern oft auch mit Dingen, die nicht so angenehm waren. Aber das war dann in der Karibik oder in Südsee, Australien.
Asien.
Ja, Mekong. Habe eine ganze Sendung gemacht, 6 Sendungen über den Mekong. Und habe dort auch also zum Beispiel mit früheren Opiumbauern gesprochen, die auf einmal arbeitslos waren, weil sie durften kein Opium mehr anbauen.
Also sehr journalistisch hast du immer gearbeitet. Ja, ja. Nicht nur in Musik und Kultur, sondern sehr investigativ.
Ja, das ist dann immer mehr geworden. Und das ist mir auch immer mehr ein Anliegen geworden, den Leuten eine Stimme zu geben, die sonst nicht so gehört werden.
Jetzt spielen wir Musik und dann hören wir in ein paar Beispiele deiner vielen Sendungen rein. Sonst läuft uns die Zeit davon. Wir verratschen uns. Musik an Moderation ist deine Angelegenheit.
Das passt jetzt. Eine schöne Brücke von Irland zu meinem jetzigen Leben. Grembalum Arpa, das sind 2 liebe Freunde, mit denen ich zusammen bin und die jetzt ein irisches Stück spielen mit Harfe und Maultrommel, die Annelies Brandstätter und der Günther Arnold.
Schön. Volksmusik ist Weltmusik und das hast du auf deinen vielen, vielen Reisen entdeckt. Und hast auch viele Sendungen mitgebracht. Ich habe ja zu Beginn der ersten Stunde gesagt, wenn man nur die Titel aus unserem Archiv, die hinter Ulrike Zöller stehen, sagen wir, du hast in allen Programmen gearbeitet.
Ja, eigentlich schon, inklusive Bayern 3. Ja. BR Klassik war ja ab 2004 meine Stammredaktion. Und dann habe ich viel gemacht, zum Beispiel für die Radiospitzen. Mhm. Familienfunk, Bayerisches Feuilleton Land und Leute. Ich zähle jetzt nicht auf, weil sonst
ist die Sendung rum. Aber ein paar Beispiele haben wir raus, was du auch an berührenden und fröhlichen Sendung gemacht hast. Und ein bisschen das Spektrum können wir ja aufmachen. Zum Beispiel eine Sendung, in die ich gestern Abend reingehört habe und mit nassen Augen dann aufhören musste, weiterzuhören, weil es mich so ergriffen hat. Du hast dich nicht nur mit den Schwabenkindern beschäftigt, wo auch der Jo Bayer, der vor kurzem hier zu Gast war, einen faszinierenden Film gemacht hat und leider auch berührend, weil alles, was mit Kindern zu tun hat, wie sie schlecht behandelt werden, da dreht es mir immer das Herz um. Und sowas Ähnliches hast du dann auch ausfindig gemacht, nicht nur die Schwabenkinder, mit denen du dich auch beschäftigt hast.
Es gab ja in der Schweiz die Verdingkinder, die ihren Eltern weggenommen wurden und praktisch als, wie auch die Schwabenkinder, als jugendliche Arbeitskräfte oder kindliche Arbeitskräfte auf den Höfen eingesetzt wurden. Und da habe ich versucht, ein paar zu treffen. Ich habe diese Reisen ja oft zu Fuß auch gemacht, um auch zu sehen, wie die Leute damals gegangen sind, dass ich das körperlich auch nachvollziehen konnte und war eben da viel auch in der Schweiz unterwegs. Und in diesem Falle jetzt, da habe ich Menschen getroffen, die waren so kaputt und so fertig mit Krankheiten und allem Möglichen und haben trotzdem das Vertrauen gehabt, mir ihre Geschichte zu erzählen.
Wir waren 9 Kinder und die sind überall verstreut gewesen, zeitweise sogar 3 Geschwister im gleichen Heim, aber keines wusste vom anderen. Eine Zeit lang war sogar meine Mutter im gleichen Heim, das war in Fisching, in Bremgarten, Aargau. Auch das wusste ich nicht. Die erste Erinnerung, war im Armenhaus, man sagte damals Armenhaus in Altendorf, Schweiz, in meiner Heimatgemeinde. Da waren auch Nonnen, 2 Nonnen, die waren sehr böse. Das Schlimmste dort war, dass sie mich bestraften, indem sie mich in den Schweinestall sperrten. Da war ein schwarzes Schwein mit Stoß, mit Hauerzähnen. Da wurde ich bis zu einem halben Tag eingesperrt.
Kann man gar nichts mehr sagen. Die erwachsenen Menschen, die so kaputt gemacht worden sind als Verdingkinder, hast du interviewt und ihnen aber auch damit hier mit einer Sendung im Bayerischen Rundfunk ein Denkmal gesetzt. Der Titel ist Ich war immer der Letzte in der Kette. Dass es Menschen waren, die gar nicht wahrgenommen worden sind, die Kinder waren und so schwer misshandelt waren und wurden und so ein schlimmes Leben gehabt haben. Und solche Sendungen hast du auch nicht gescheut zu machen, sondern hast manchmal wirklich die Finger auf Wunden gelegt und Schicksale da auch öffentlich gemacht. Also sehr behutsam.
Ich habe immer gesagt, das ist der Grund, warum ich den Beruf mache. Die Musik ist das eine, das Schöne, das Seelenwärmende. Und das andere ist eben, damit zu tun zu haben oder eben auch ein bisschen vielleicht Hilfestellung geben. Auch den Leuten einfach ein bisschen damit zu helfen, dass sie wenigstens da wahrgenommen werden.
Eine Stimme zu geben, buchstäblich.
Ja. Und das war mir immer wichtiger. In den letzten 20 Jahren wurde das immer wichtiger. Natürlich war es auch immer schön, Leute kennenzulernen. Also die Leute, über die ich was gemacht habe, die noch keine Stimme hatten, aber auch die Leute, die schon viel Stimme hatten und oft gehört wurden. Also gerade Leute wie Friedel Fesel oder Konstantin Wecker, Georg Ringsquantl oder ja auch die Kabarett Größen, mit denen ich zu tun haben durfte. Oder Klaus Hafenstein zum Beispiel. Ja, mit dem habe ich ja auch zusammenarbeiten dürfen. Oder ein anderer, ja, wunderbarer Klarinettist.
Ich weiß, wen du meinst.
Du weißt, wen meine ich denn?
Hugo Strasser.
Genau, Hugo Strasser. Und über den habe ich, glaube ich, einmal mit der Conny Glocker ein kleines Gespräch geführt.
Über Jazz in Bayern und drumherum geht's heute in der Schmankerl-Sendung. Wenn Jazz und Swing auch offiziell nicht gestattet waren in der Zeit des Nationalsozialismus, gespielt hat man ihn trotzdem. Vielleicht nicht öffentlich oder vielleicht nicht mit dem ursprünglichen englischen Namen der Stücke. Hugo Strasser war für mich der gefühlvollste und charmanteste bayerische Klarinettist. Und ich darf das sagen, ich hatte die Ehre, einige Male mit ihm auf der Bühne zu stehen. Und ich habe sogar große Bälle hier im Funkhaus oder im Deutschen Theater mit ihm moderiert. Ulrike, wie hast du ihn kennengelernt?
Mei, ja, wir haben auch Veranstaltungen mit ihm gemacht in den 80er Jahren. Und was ich so schön gefunden habe, das war so ein lieber Mensch, ein bescheidener Mensch und so ein Bayer durch und durch. Und aber auch ein Jazzer durch und durch. Diese Mischung war wunderschön.
Das war einfach toll. Also Hugo Strasser, ja, den durften wir kennenlernen. Ja. Ach, er war so wunderbar.
Ja.
Komm, den hören wir uns jetzt an.
Ach ja, hören wir ein bisschen was. Ja. Ich habe immer gedacht, bei Hugo Strasser hätte man gern Klarinette sein wollen. So zart und so einen tollen Ton hat er. Wunderbar.
Für eine Nacht voller Seligkeit. Ja. Hugo Strasser und seine Kapelle. 3 Minuten voller Seligkeit. Wir haben jetzt keinen Pieps von uns gegeben, sondern ganz selig zugehört. Der unvergessene Hugo Strasser. Ja. Aber noch eine unvergessene BR-Stimme hast du noch rausgesucht. Jemand, der auch ganz, ganz, ganz oft zu hören war, selber tolle Sachen gemacht hat und mit seiner Stimme uns doch viele Jahrzehnte begleitet hat.
Zuerst gehört habe ich ihn bei der bayerischen Sprachlehr in der Bastl-Vandal-Wunsch-Sendung als Kind und später durfte ich ganz viel mit ihm arbeiten. Wolf Olber, ein wunderbarer Sprecher und wunderbarer Mensch. Und eine Sendung habe ich mal gemacht, die vor lauter Ehrfurcht verschleckt es mir jetzt die Stimme. Also er hat praktisch die Sendung angefangen und die ist gegangen über den Kasperl Graf Potschi.
Und jetzt hören wir einen Wolf Olber. Nicht nur Larifari.
Grüß Gott, ich bin der Kasperl und ich soll unseren Hörern was ausrichten. Da hat man aber einen sonderbaren Geschäftsträger gewählt.
Das nächste und das über.
Wirklich höchst sonderbar. Ein Bedienter und eine diplomatische Sendung.
Ein Bedienter und eine diplomatische Wendung? Ja, wer redet denn hier von diplomatisch? Gar nichts diplomatisch, schlapper die Pex. Nichts diplomatisch, nichts ramontisch. Es geht um einen Drückvater, AC-Vater, den hochwohlgeborenen Grafen von Potschi.
Wolf Olber, und weil du sagst, der war so ein netter Mensch, mir ist gerade eingefallen, vor vielen, vielen Jahren habe ich was abhören sollen, weil ich was rauskopieren sollte, Tonband abgehört von einer Sendung, die noch nicht gesendet war. Und man sollte einen Ausschnitt rauskopieren, du ahnst es. Und ich habe so ein altes Abhörgerät erwischt, was man eigentlich eh nicht durfte mit ungesendeten Sendungen. Und es war ein Krimi und der Gag am Schluss war, und es war, die Uhr schlug Punkt 12. Und es war die Auflösung von dem ganzen einstündigen Krimi. Mhm. Und das habe ich gelöscht. Und es hat der Wolf Olber gesprochen und ich habe bei der Pforte angerufen. Die haben damals noch die Besetzungspläne gehabt und haben gesagt, wann kommt der Herr Olber, wann kommt der Herr Olber. Hatte schon ein Aufnahmestudio organisiert und der Wolf Olber war da und hat gesagt, Olber, ich bin Hermine Kaiser, mir ist was ganz Furchtbares passiert. Und hat er gesagt, wo gehen wir hin? Und hat diesen Satz gesagt und die Technikerin, die Kattel, die Katterin, hat es eingefügt. Und jetzt nach so vielen Jahren darf ich sagen, jetzt ist auch niemand mehr da, der mich schimpfen könnte. Es hat geklappt. Ja. Die Sendung war dann wieder im Kasten. Man konnte es so senden. Ihr Blut und Wasser geschwitzt. Und in den großen Sprecherhimmel rufe ich hinauf. Danke, Wolf Olber. Ich habe es nie vergessen.
So ein toller Mensch, wirklich. Ja.
Einen O-Ton haben wir noch. Jetzt müssen wir ein bisschen hudeln, wie mein Schwaber sagt.
Müssen wir hudeln, ja. Da geht es schon ziemlich in die Jetztzeit. Ich bin ja Rentnerin, habe Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen. Auf der einen Seite nächstes Jahr mit einem großen Projekt, wo es um das Ende des Zweiten Weltkriegs geht. Auf der anderen Seite durfte ich ein Projekt machen für den Ort Ortenburg. Und da geht es um die Freiheit. Und weil wir ja gerade Jubiläum haben von der Emmerenz Meyer, die Ortenburg ist ja auch Landkreis Passau, ja, und da habe ich versucht, ein bisschen was zu stricken über die Freiheit bei den Bürger, Bauernaufständen, die Freiheit der Protestanten und eben auch die Freiheit der Frauen, und habe dann einen Text von Emmerenz Meyer gefunden, wo es nicht nur um die Frauen geht, sondern vor allem auch um den Krieg. Und das ist mir ein Anliegen.
Weh über die Führer der Nationen, die Henker im Frack, die Mörder auf Thronen. Sie machen Geschichte, sie spinnen Netze mit Hilfe der Presse, der feilen Metze. Wenn faul Republiken und Monarchien nach Freiheit und Aufklärung wird geschrien, dann heißt einen schneidigen Krieg erzeugen, der Revolution noch schnell vorzubeugen. Dann treiben die Hirten die Herden zur Weide, zum Kampffeld hinaus, rumtrollt euch im Streite, kühlt euer Mütchen, ein Volk am andern, uns aber lasst den Herrenpfad wandern. Das tötet und würgt uns und wird getötet. Die ganze Welt ist von Blut schon gerötet. Sie kämpfen verzweifelt, Mann gegen Mann. Hat keiner was dem anderen getan? Was hat euch, ihr Völker, mit Blindheit geschlagen? Wann wird es in euren Gehirnen tagen? Wann dringt in eure Seelen das Licht der echten Freiheit, die liebt, nicht ficht?
Deine neuen Projekte von wegen, als Rentnerin hat man Zeit. Du machst ganz viel, du kannst doch nicht aufhören, was zu machen, weil du wirklich brennst für deinen Beruf als Journalistin und dich mit Kulturen, mit Heimat, mit Musik, mit Literatur, mit so vielen beschäftigst. Das ist doch ein volles, buntes Leben.
Es ist ein wunderbares Leben. Ich kann nur jedem sagen, freut euch auf eure Rentenzeit. Es erschließt ganz viel, man kann sich neue Gedanken machen, und ich darf auch wieder Musik machen und habe ganz liebe Leute auch in unserem Dorf, in Jettenbach, wo ich wohne, im Landkreis Mühldorf, mit denen man viel machen kann. Also auch zum Beispiel das Ehepaar Wild, mit denen ich viel zusammen Musik mache, oder ja, meine Freunde von der Borderheisel-Musik, weil ich im Borderheisel wohne jetzt mit meinem Mann, der zufällig der beste Mann der Welt ist. Also das Glück muss man haben, dass man genau den erwischt.
So ein Muscle.
Ja. Die besten Kinder der Welt, besten Geschwister der Welt und besten Mann der Welt.
Besten Beruf der Welt.
Besten Beruf der Welt.
So. Im besten Sender der Welt. Ja. Die letzten Jahre mit noch gearbeitet bei BR Heimat.
Und mit der besten Kollegin der Welt habe ich heute reden dürfen.
Und das war das beste Schlusswort der Welt. Ich bedanke mich erstens bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie mit uns den Ratsch mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei dir, Ulrike Zöller, für erstens, dass du da warst, mit mir geratscht hast über deinen Vater, Josef Ottmar Zöller, der uns als Journalist geprägt hat, dich als Vater. Ich bedanke mich bei dir für die großartigen Sendungen, die du gemacht hast in deinem langen Berufsleben hier und die man immer noch nachhören kann und immer gern nachhört. Und ich bedanke mich auch für unsere Freundschaft. Das hat es nämlich im Bayerischen Rundfunk auch ganz viel gegeben, dass man sich kennengelernt hat, dass Freundschaften entstanden sind und dadurch auch so viel Kreatives und Fröhliches. Vielen Dank, dass du da warst. Habe die Ehre, hatte die Ehre, Ulrike Zöller. Magst du noch was sagen? Du hast immer Schluss. Du hast immer am Schluss was gesagt.
Schlusswort. Danke dir, Hermine, für diese wunderbaren 2 Stunden jetzt mit viel Erinnerung und viel Herzblut.